Guten Abend miteinander. So schön, da zu sein bei euch. Ich habe mich also wirklich mega gefreut, weil ihr seht ja schon, ich arbeite mit jungen Leuten und jetzt bin ich wieder unter jungen Leuten. Das ist für mich ehrlich gesagt immer ein Highlight und es könnte nicht besser sein, ehrlich gesagt. Und wenn ich selber die Bilder wieder anschaue, denke ich, hey, nein, die Leute, die vermissen sie gerade ein bisschen, ehrlich gesagt. Von dem her ist es mega cool, bei euch zu sein. Eben, wie ihr schon gehört, ich heiße Doris Lindsay. Und für alle die jetzt denken, hä, hallo, wie, was, Englisch, heute Morgen bin ich schon mal angesprochen worden, ist jemand zu mir gekommen und hat gesagt, hä, muss ich jetzt mit dir Englisch reden? Oder how are you? Und weißt so. Und ich rede doch so schönes Berndeutsch und jetzt kommt ihr alle nicht mehr draus. Und darum erkläre ich euch jetzt das gerade, wie das eigentlich ist. Ich bin seit 25 Jahren mit einem Mann-Kurator von Irland, mit dem Stefano, wir hatten ihn vorher gesehen. Und ihr könntet also alle meine Kinder sein. Ich bin der totale Oldie da innen. Aber ich fühle mich trotzdem wohl, weil ich bin Mutter von 3 Teenagern. Eine davon ist da, Enya. Zeig dir doch schnell. Meine mittlere Tochter ist mitgekommen. Die hat also ganz lange für ihren Flug zusammengespart, damit sie mitkommen konnte. Und jetzt sind wir da 3 Wochen ein bisschen in Schweiz unterwegs. Und es ist total ein Privileg, heute Abend bei euch da zu sein und ein bisschen mein Herz mit euch teilen und euch an dem Anteil haben, was noch ein bisschen weiter weg passiert. Und gleichzeitig ist es manchmal so nach bei uns ja auch, dass Gott etwas will tun durch unser Leben, durch unsere, ja, durch einfach, wer wir sind. Und ich möchte euch eigentlich, bevor ich einsteige, wir haben heute Abend das Thema vom Amos. Für alle, die jetzt denken, Amos, wer ist jetzt das schon wieder? Das ist also jemand in der Bibel. Er hat sogar ein eigenes Buch. Und heute Abend schauen wir die Person ein bisschen an, wer ist er gewesen und was hat er uns heute noch zu sagen. Brandaktuell, kann ich sagen, also für alle. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt komme ich da und hänge ein bisschen rein und unter Gleichgesinnten und ich lasse mich ein bisschen berieseln und dann gehe ich wieder raus und habe noch einen Kaffee oder irgendeinen Drink. Muss ich euch leider enttäuschen, heute Abend ist eine kleine Bombe. Wir haben ein mega herausforderndes Thema, also passt auf, schaut umeinander. Jetzt schaut euch noch schnell mal an, nochmal. Das ist vorher und nachher dort oben, hoffentlich sieht er schon etwas anders aus, weil Gott etwas hat da in eurem Leben. Und das ist ehrlich gesagt auch total meine Erwartung, weil sonst ist die Zeit einfach schade. Wir können es auch anders verbringen, oder? Aber wenn wir wissen, dass Gott da ist, und ich habe ja keine Ahnung, woher du kommst, was für einen Hintergrund hast du, ist Gott dir nach oder bist du mega weit weg von Gott, ist das überhaupt etwas, was du dir, ja, wo irgendwie fremd ist, dann ist es heute Abend eine Möglichkeit, den Gott ein bisschen besser zu kennenlernen. Und für alle, die sich schon immer gedacht haben, wo ist Gott im Leben dieser Welt, haben wir heute Abend eine Antwort. Okay? Und bevor wir jetzt einsteigen, möchte ich euch einfach bitten, steht doch schnell auf. Ein bisschen Bewegung tut gut. Wir wollen einfach noch Gott einladen. Wir wollen zusammen ihn fragen, dass er unsere Herzen bewegen kann, dass er zu uns reden kann. Dass er etwas hier innen tun kann, dass es eben nicht einfach ein Berisli ist und dir auch nicht alles wieder vergessen, weil Statistiken sagen, ja, 60% ist schon verloren, komm, seid ihr raus. Das möchte ich eigentlich nicht, sondern wir wollen eigentlich erwarten, dass Gott da etwas tun kann. Okay? Ja, Jesus, ich möchte dich wirklich einladen heute Abend. Ich möchte dich einladen, dass du zu unseren Herzen redest, dass du uns veränderst, dass du uns neu aufzeigst, wer du bist und was du über uns denkst, was du über die Welt denkst. Du bist so ein radikaler Gott, ein Gott, der interessiert ist an unserer Welt, an unseren Menschen auf dieser Welt. Und ich möchte dich einfach fragen, dass du heute unsere Herzen parat machst, dass wir hören können für all die Menschen, junge Menschen in diesem Raum, die so viel Potenzial haben, so langen Weg noch vor ihnen ist, wo sie sich investieren können oder wo du etwas durch ihre Leben auch kannst tun, möchte ich dich einfach bitten, Herr, dass du heute Abend rufst, dass du heute Abend freisetzt, dass du heute Abend Grenzen sprengst und dass Neues kann stehen. Dass Samen dürfen gesagt werden, wo starke Bäume können aufgehen können, die wiederum Schatten geben und wiederum Frucht bringen können, damit wieder neue Bäume können entstehen können. In deinem Namen, Jesus. Amen. Okay, die dürft ihr absitzen. Bevor wir ein bisschen einsteigen ins Thema, wo wir eben die Bibel vornehmen, ihr dürft also gerne eure Bibel, wenn ihr eine habt, vornehmen oder eben euren Anteil, wenn ihr eine draufgeladen habt. Für alle die das nicht haben, ist es mega cool, wenn man ein Handy hat, wo man eine Bibel herunterladen kann, offline. Müsste nicht einmal online sein. Und eigentlich wirklich eintauchen in das Herz von Gott, wo da ein dickes Buch ist, wo man manchmal denkt, wo fange ich an zu lesen, hinten, vorne, Mitte, irgendwo. Aber wo man plötzlich merkt, es hat eigentlich einen roten Faden. Okay, ein roter Faden. Bevor dass wir hier einsteigen, vielleicht noch ein bisschen zu dem Video, das ihr hier gesehen habt. Wir sind seit, ich weiß gar nicht, ob ich es schon gesagt habe, seit ungefähr 10 Jahren, im Sommer sind es 10 Jahre, in Südafrika. Wir haben dort eine Arbeit gegründet, die Hopetown heisst. Der Name ist entstanden mit den Jugendlichen zusammen, wo wir ihnen die Vision von dem, was Gott uns aufs Herz gelegt hat, unterbreitet haben und sie haben Namensvorschläge bringen können. Und sie sind schlussendlich mit Hopetown gekommen. Und ich glaube, es kann nicht treffender sein, weil ich glaube, wir sind wirklich ein Ort, wir betreiben ein Jugendhaus, mitten im Township, wir haben 2 Ganggebiete hinter uns und vor uns. Wir haben manchmal jeden Tag Schiessereien und ich kann euch also ehrlich sagen, man gewöhnt sich manchmal daran. Es ist nicht mehr so schlimm nach einem Moment oder wenn es wieder mal losgeht. Aber wir sind mitten in diesem Ganggebiet und wir arbeiten und konzentrieren uns auf Jugendliche, die mega wenig Chancen haben im Leben, die eigentlich vergessen sind von den Kirchen. Die gibt es auch im Township, haben aber leider nicht so viele Auswirkungen ins Leben. Und andererseits, wo nicht viele Organisationen sich in die Jugendlichen investieren wollen, weil es einfach knochenharte Arbeit ist und meistens sehr wenig Erfolg rausschaut. Und darum geht man lieber zu denen, die etwas mehr Erfolge bringen, dass sie die etwas einfacheren Teenager oder Jugendlichen. Und so haben wir eigentlich, ich habe im Gefängnis gearbeitet, die ersten paar Jahre mit jugendlichen Straftätern. Bin viel auf der Straße, habe in der Highschool gearbeitet mit so Kursen über Anger Management, wie man umgehen kann mit der Wut und Konflikt. Also wenn ihr einen Rat wollt, könnt ihr dann kommen. Auf jeden Fall genau, haben wir uns so vorbereitet und mit der Zeit haben wir gemerkt, okay, da gibt es eine Gruppe von Jugendlichen im Township in Ocean View, die nicht erreicht ist von den Kirchen und von den Organisationen. Und das sind die Risikojugendlichen, weil sie eben so aus schwierigen Hintergründen kommen, von oft Eltern im Gefängnis sind, oft sind die Eltern alkoholabhängig, drogenabhängig. Sie haben nicht in dem Sinne Eltern, die zu ihnen schauen und sie ermutigen, ihnen helfen, dass sie in der Schule bleiben können. Und so gehen viele von unseren Jugendlichen manchmal schon 6., 7., 8. Klasse raus. Ist da jemand in der 8. Klasse? Nein, die sind alle älter. Die dürfen noch gar nicht da sein, wenn ihr in der 8. Klasse seid. Ist da jemand in der 8. Klasse? Nein. Anyway, genau. Auf jeden Fall, das sind die Jugendlichen, die wir uns darauf konzentrieren oder die wir in Beziehungen hineinnehmen. Unser Herz ist, dass sie dürfen gesunde Gemeinschaft erleben, dass sie eben das, was daheim so zerbrochen ist, dass es nicht das Einzige ist, was sie kennenlernen, sondern dass sie dürfen merken, hey, es gibt auch einen Ort, wo ich Annahme, Akzeptanz, Liebe kann leben, auch ganz in praktischer Art und Weise, wie zum Beispiel, dass wir ihnen Nachhilfe geben, wo sie einen Ort haben, wo sie zum Beispiel ihre Schulaufgaben lösen können oder wo sie Nachhilfe bekommen, wenn sie etwas nicht checken. Genau. Und da haben wir verschiedene, wir haben ungefähr etwa 110 Kinder und Jugendliche, die wir im Moment in unserem Pool drin haben. Das ist der eine Teil, wo wir ganz viele Sportprogramme, Unihockey, Tanzen, Surfen, habt ihr gesehen, das war ein bisschen ein altes Video, es sieht ein bisschen anders aus. Surfen, dann Horse mit Ross und auch einfach verschiedene Programme innerhalb vom Jugendhaus. Und dann haben wir aber auch Jugendliche, die wir aufnehmen im Praktikum. Wir haben im Moment 7 Jugendliche, die völlig auf der Straße waren, aus der Schule gefallen, keine Struktur mehr hatten, die wir reingenommen in ein 5-Tages-Praktikum, also 5 Tage pro Woche über ein Jahr, wo sie verschiedene Fähigkeiten lernen, wo sie Lederarbeit lernen, T-Shirt drucken, Schmuck und Artistry Painting, also Sachen anmalen und das Beauty Training und Nähen. Genau, das sind so die Sachen, die wir anbieten, die sie lernen, die sie selber überkommen und etwas Neues lernen und auch Beschäftigung überkommen, Arbeitsintegration überkommen. Sehr ähnlich eigentlich, wie ihr das hier in der Quellenhof-Stiftung habt. Einfach in einem kleineren Mass natürlich. Und nebendran lernen sie aber auch, sich selber zu investieren. Also wir haben Jugendgruppen, wir haben Kinderprogramme, wir haben verschiedene Sachen, Sportgruppen eben. Und dort nehmen die Praktikanten rein und die lernen eigentlich schon weitergeben, weil sie haben etwas weiterzugeben. Da merken wir auch, das ist ein mega wichtiger Schlüssel, dass sie merken, hey, es geht nicht nur um mich, dass ich überkomme, sondern ich gebe auch weiter. Und das gibt oft Sinn im Leben. Und ich glaube, das ist etwas Wunderschönes, wenn du das Gefühl hast, du hast zu wenig Sinn in deinem Leben oder du bist irgendwie immer wieder, dreht sich alles um dich. Fang doch einfach an, an einem Ort mithelfen, mitdienen und du wirst sehen, wie das etwas in dir tut. Weil es ist mega gut und mega gesungen, wenn man sich anderen verschenkt. Und das kann als Hilfsleiter, als Minileiter, als einfach Mitläufer sein in einer Gruppe. Ja, genau. Aber jetzt wollen wir doch in den Amos eintauchen. Aber ich habe es euch ein bisschen erzählt, dass ihr den Hintergrund von mir kennt. Weil das, was wir heute anschauen, hat so Sprengkraft. Es geht nämlich um das Thema, wenn Gott reklamiert. Okay, es gibt also einen Gott, der reklamiert. Und der Amos war sein Botschafter. Jetzt nehmt doch mal eure Bibel vor, wenn ihr Lust habt. Wir schauen nämlich jetzt den Amos ein bisschen an. Wir haben hier zwei, drei Stichworte, die ihr vorne einblenden werdet, wo wir einfach ein bisschen mal herausfinden wollen, was ist denn der Mann? Für die, die nicht wissen, wo er steht, schaut doch mal an, im Alten Testament. Er gehört zu diesen kleinen Propheten. Das heisst nicht, weil er klein war, sondern weil es ein ganz kleines Büchlein ist in dieser Collection von Büchern, die wir Bibel nennen. Das hat verschiedene Bücher da drin. Und eins davon heisst Amos, weil es vom Amos geschrieben wurde. Ein Prophet, kein berufsmässiger Prophet, also nicht einer, der sein Geld damit verdient hat, weil das hat es damals auch gegeben, sondern er war eigentlich ganz ein einfacher Mann, ein Bauer. Er hat zu den Schafen geschaut, zu den Hirten, also zu den, ist ein Hirt gewesen eigentlich. Er ist aus einer kleinen Stadt gekommen, ein paar Kilometer von Jerusalem weg. Also das ist dort, wo wir uns jetzt befinden. Er hat etwa 750 Jahre vor Jesus, also bevor das Jesus ist gekommen, gelebt und gewirkt. Und ja, das ist so ein bisschen der Hintergrund. Der Jerobeam hat dann regiert. Es war eigentlich gerade so ein bisschen eine Zeit gewesen, was in Israel, wir können vielleicht das nächste Slide, was Israel eigentlich sehr gut ist gegangen. Sie hatten endlich mal keinen Krieg gehabt. Das war ja eigentlich fast eine Ausnahme gewesen für das Volk. Israel hat eine Blütezeit erlebt. Es hat genug Essen gehabt. Es hat eben Friedenszeit gehabt. Ihnen ist es eigentlich materiell gut gegangen. Und das Buch, muss ich vielleicht noch sagen, ist geschrieben worden, nicht für irgendjemanden, sondern für die Oberschicht der Juden, also für die Israeliten. Und wir, für die, die ein bisschen die Bibel schon kennen oder auch ein bisschen den Glauben kennen, das war das verheißene Volk von Gott. Also das auserwählte Volk. Das Volk, das Gott hat gesagt hat, ihr seid mein Volk. Und heute wissen wir durch Jesus, dass wir alle sein Volk dürfen werden. Aber damals war es noch etwas anders. Und der Amos ist gekommen mit einer mega radikalen, krasse Botschaft, wo er sich an die Oberschicht von diesen Juden gewendet hat. Und zwar waren das Leute, die sich auf dem Buckel der Armen bereichert haben. Also die haben eigentlich die Arbeiter oder die Arbeiter missbraucht. Wir können auch noch schauen, was das genau geheissen hat. Sie waren moralisch total verfallen. Sie hatten wirklich eigentlich sehr wenig moralische Werte. Sie haben Fest gefeiert, sie haben pompöse Sachen. Sie haben aber natürlich, sie sind auch in den Tempel gegangen und haben geopfert. Sie haben grosse, immer grössere Opfer gebracht. Sie haben Musikstücke geschrieben, sie sind anbeten. Sie haben ganz vieles gemacht, aber man hat immer mehr gemerkt, dass eigentlich das alles überhaupt nicht echt war. Und zwar haben sie Menschen ausgenutzt. Wir können auch sagen, sie hatten Sklaven, weil Leute ihnen vielleicht etwas geschuldet haben. Und dann haben sie ihnen riesige Schuldzinsen gegeben, wo eigentlich sie so sind Sklaven wurden von der Oberschicht. Also die Armen sind immer ärmer geworden und die Reichen sind immer reicher geworden. Und die Reichen haben es zelebriert. Die haben untereinander gesagt, wir sind das beste Volk, wir haben die meisten und so weiter. Haben aber nicht realisiert, dass es eigentlich auf Kosten der Armen ist gegangen. Es war auch so, dass sie zum Beispiel die Frauen mega schlecht behandelt haben. Sie haben Frauen ausgenutzt, sexuell natürlich, auf verschiedenste grausamste Arten. Sie hatten keinen Respekt mehr voneinander. Also sie haben Zeug praktiziert, das ihnen jeglichen Respekt genommen, vor allem natürlich auch den Frauen. Sie haben freiwillige Opfer gegeben. Und das ist auch noch spannend, oder? Also sie haben zwar geopfert und sie haben Gaben gegeben in diesem Tempel, aber sie wollten dabei gesehen werden. Also es ist eigentlich nicht mehr darum gegangen, was sie geben, und für wer was es war, sondern es ist um sie gegangen, weil sie dabei gesehen werden wollten. Also eigentlich könnte man sagen, totale Heuchler, oder? Totale Heuchler. Und so sind sie gelebt und sie haben gut gelebt und die Armen sind immer wie ärmer geworden. Und die haben zu Gott geschrien und Gott hat sie gehört. Also wenn man weiss, was das Leid von dieser Welt kann sein kann, ist es, wenn Leute zu Gott schreien, weil sie einfach nicht mehr können. Und Gott ist nicht ein Gott, der abwesend ist. Also wenn du dich schon mal hast gefragt, okay, wo ist denn Gott, wenn es in dieser Welt so schlecht geht, müssen wir sehr vielleicht fragen, warum ist es so? Warum geht es eigentlich uns als Welt so schlecht? Warum gibt es einen Krieg? Jetzt haben wir gerade einen in der Ukraine. Ich meine, warum gibt es denn das? Wo ist denn Gott in diesem Krieg? Gott ist sehr präsent in diesem Krieg und wir sehen auch wie. Und zwar der Amos ist so ein richtiger, wie soll ich jetzt dem sagen, ein Störenfried geworden. Stellt euch vor, jetzt kommt da einer die Stegen ab. Also wir sind jetzt da zusammen im Tempel. Wir haben jetzt gerade Gott angebetet, wir haben unsere Hände erhoben, die haben vielleicht schon ein Geld ins Öpferli hineingeworfen. Sie sind gekommen, damit sie Gottes Wort hören. Es ist aus der Bibel, also aus den ersten paar Büchern der Bibel vorgelesen worden. Und da kommt plötzlich einer die Stegen ab und sagt, halt, so nicht, so geht es nicht mehr weiter. Also wir können eigentlich sagen, der Amos war so richtig ein Störenfried gewesen. Aber er war zornig. Er hatte einen richtigen, heiligen Zorn, wo er gesagt hat, jetzt ist fertig. Und zwar hat er die Prophetie bekommen, als er in noch am Schafhirte war, hat er plötzlich gemerkt, einfacher Mann, ich muss auf Jerusalem und ich muss es diesen Leuten sagen, weil Gott hat mir ein Wort gegeben hat, das wichtig ist, dass die Leute, die andere ausnutzen, das hören sollen. Und so ist er gekommen und hat seine Botschaft gebracht. Und jetzt können wir vielleicht mal schauen, was hat er denn eigentlich gesagt? Also jetzt müsst ihr euch vorstellen, das ist der Amos, der redet, aber die Botschaft hat er von Gott bekommen. Also es ist sein Gedanke, Gottes Gedanke über das, was vor Ort ist passiert. Ich hasse eure Feste. Ich verabscheue sie und kann eure Versammlungen nicht riechen. Und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speiseopfer darbringt, so habe ich kein Gefallen daran und mag auch eure fetten Dankopfer nicht ansehen. Tut weg von mir das Geblärr eurer Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Ich lese es nochmal, es ist nämlich krass. Ich hasse eure Fest. Ich hasse, dass ihr mir Dankopfer bringt. Ich hasse, dass ihr gesehen werdet, wenn ihr etwas Gutes tut. Ich hasse, dass du eigentlich als Heuchler in einem Gottesdienst hockst und es geht gar nicht um mich. Ich hasse es, dass du nur kommst wegen den Leuten, weil du gesehen werden und gut anstehst. Ich hasse es, dass du die Leute, die mir wichtig sind, einfach runtermachst. Ich will dein Worship überhaupt nicht hören. Ich mag dein Gigaspiel und dein Trommeln und dein Klavier nicht hören. Geht weg mit diesem Zeug. Aber ich will, dass das Recht wie Wasser, wie ein lebendiger Strom wieder fließt und dass Gerechtigkeit ein nie versiegender Bach ist.
Okay.
Nicht so angenehm, oder? Nicht so cool. Oder wie fühlt ihr jetzt euch, nachdem ihr jetzt gerade angebetet? Sorry, Worship-Team. Es ist mega unbequem. Mega. Es geht mega zu lebendig. Und ich kann jetzt einfach sagen, es geht mir nichts an. Das haben sie übrigens dort auch gesagt. Die Armen sind selber schuld. Oder wir können es an uns heranlassen und uns mal selber prüfen, warum mache ich eigentlich, was ich mache? Warum gebe ich, wenn ich gebe? Wie gebe ich, wenn ich gebe? Warum komme ich hierher? Um wen geht es hier eigentlich? Geht es um meine Kollegen hier, weil ich einfach mitkomme? Oder geht es eigentlich um den lebendigen Gott, der angebetet werden will? Aber was wir spüren aus diesem Text heraus, ist eigentlich Gottes Herz. Und ich kann euch sagen, in den letzten paar Monaten oder eigentlich im letzten Jahr, wenn ich die Bibel lese, ist mir immer wie mehr und wie mehr aufgefallen, dass ein roter Faden durch das Buch durchgeht, was eigentlich Gott will. Und zwar, er will uns begegnen, ja, er möchte eine Beziehung zu dir, im Fall, wenn du sie noch nicht hast, er möchte bei deinem Herz anklopfen und eigentlich mal mit dir reden. Aber er will noch viel mehr. Er will, dass Gerechtigkeit in die Welt kommt, damit wir die Schöpfung ernst nehmen, die er geschaffen hat. Das war übrigens schon der erste Auftrag, Adam und Eva, ganz am Anfang. Schaut zu meiner Schöpfung, schaut sie verwalten. Was heisst das? Verwalten? Ich meine, ist da vielleicht Gerechtigkeit auch noch ein Thema drin? Also er hat einen roten Faden, einen Schrei von Gott, der im Amos rauskommt, so richtig verletzt. Weil der Amos war verletzt, der hat gekämpft, der ist dorthin gekommen, der war nicht nett, der hat geschrien, der hat gesagt, hört endlich mal. Hört auf das. Gott will das. Das ist ihm egal, aber er will das. Um das geht es. Und wenn wir die Bibel lesen und Schriftstelle nach Schriftstelle lesen, merken wir, dass Gott ein Megaherz für Gerechtigkeit hat. Und jetzt können wir für uns fragen, ja, was ist denn eigentlich Gerechtigkeit? Ich meine, wie ist das möglich, dass Gerechtigkeit in die Welt hineinkommt? Und was heisst das ganz konkret? Können wir die nächste Folie. Göttliche Gerechtigkeit, nach all meinen Bibelversen, die ich angeschaut habe, nach Vergleichen und so weiter, ist mir aufgefallen, hey, es gibt einen Faden, wie man Gerechtigkeit beschreiben könnte. Und zwar, wenn ihr euch vorstellt, wir haben hier kein Tablar, mal hier. Da ist wie ein Tablar, oder? Alles ist auf der gleichen Ebene. Jetzt gibt es auf diesem Tablar ganz viele verschiedene Sachen. Wir haben das, wir haben eine Geige. Wir haben ein Buch, wir können jetzt auch noch den Computer rüber tun, und die sind ja alle unterschiedlich, oder? Also Gott geht es nicht darum, dass jeder gleich viel Geld hat. Es geht ihm nicht darum, dass jeder genau gleich ist. Aber was er will, ist, dass jeder eine Chance hat, auf diesem Tablar zu sein, um sich zu entwickeln. Also göttliche Gerechtigkeit, könnte man eigentlich sagen, Menschen eine Möglichkeit geben, dass sie ihr Potenzial, das Gott ihnen gegeben hat, können entwickeln können. Und jetzt möchte ich, dass ihr euch schnell anschaut. Schaut euch mal an, da liegt, da, in diesem Raum, kann ich euch versprechen, liegt Potenzial für die Welt zu verändern. Wirklich, das ist jetzt nicht ein Witz. Und jeder möchte sein, aber ich kann euch sagen, Gottes Potenzial ist real, dass die Welt kann verändert werden kann. Jetzt schaut euch mal an. Schaut mal an. Gottes Potenzial, um die Welt verändern, liegt in jedem einzelnen Mensch. Jetzt ist aber das Problem, dass nicht jeder Mensch eine Chance hat. Das sehen wir bei unseren Jugendlichen. Darum habe ich euch ein bisschen Einführung gegeben. Unsere Jugendlichen haben so wenig Chancen, weil sie nicht Eltern haben, die einen Schubs ins Füllchen geben. Sie haben nicht Leute, die sie ermutigen. Sie sind ehrlich gesagt einfach leben. Sie leben einfach. Sie gehen nicht einmal aus dem Township raus, obwohl sie eigentlich am schönsten Ort der Welt wohnen würden. Sie gehen nicht einmal auf die Kapstadt rein, weil das zu weit weg ist. Das ist schon viel zu weit weg. Das kennen sie schon nicht mehr. Darum gehen sie nicht einmal dorthin. Sie haben so wenig Chancen, dass sie eigentlich in dem Ort, wo sie sind, versumpfen, könnte man sagen. Und der Tier Gott ist ein Gott der Hoffnung. Gott ist ein Gott, der die Menschen sieht. Und er will ihnen Perspektiven und Möglichkeiten geben. Und das will er auch hier übrigens. Wo sind die Menschen hier in Winterthur, die keine Chance haben oder wenig? Wo sind die Menschen, die irgendwo keine Unterstützung haben in ihrem Leben? Wo sind die Menschen, die irgendwo nur gamen und nichts mehr anders sehen? Gott will ihr Potenzial entfalten. Und da dazu kommt Gerechtigkeit ins Spiel. Wo sind wir als Menschen? Und ihr seid jetzt noch jung. Gott hat so viel noch in euer Leben wo noch kommen kann, wo er noch freisetzen kann. Die werden vielleicht Werk gründen, die werden vielleicht in Werk mitarbeiten, die werden Neues gründen, eine Firma gründen, wo Menschen eine Chance gibt, einen Beruf zu lernen oder in einer Firma angestellt zu sein. Die werden vielleicht Banker. Und da stellt sich die Frage, wie tun wir unser Geld verwalten, dass es eben gerecht wird, dass Menschen eine Möglichkeit haben. Oder tun wir es auf den Kosten der Armen einfach erwirtschaften. Also die haben es in den Händen, das Potenzial freizugeben, das Gott euch in euch hineingelegt hat. Er wird euch nie zwingen, etwas zu tun. Aber er wird euch Möglichkeiten geben, dass das Potenzial, das er euch gegeben hat, entfaltet werden kann und dass ihr ein Teil seid. Jetzt kommt es nämlich, es geht eigentlich nicht um euch. Es geht nur ein Teil um euch. Weil Gott hat immer mehr vor als nur mit dir. Du bist nicht die Einzige auf dieser Welt. Wir drehen uns manchmal um uns selber und «Oh ja, Herr, was willst du mit mir Berufung? Was willst du mich haben? Und was soll ich noch tun?» Und «He is the Remaker!» Oder? Es geht nachher nur um uns. Aber eigentlich hat Gott immer einen Plan für mich, weil dein Leben ist ein Katalysator für etwas, das Gott in Bewegung bringen will. Und manchmal bist du einfach Teil von jemand anderem für eine gewisse Zeit, wo du mitläufst und lehrst und auch merkst und mitprägst. Also sie müssen nicht alle die mega Leitertypen sein. Aber Gott hat das Potenzial in dich hergelegt und er hat ein Herz. Und das ist soziale Gerechtigkeit. Und da können wir die Augen nicht verschliessen und einfach sagen, ach, es geht mir nichts an, ist ja nicht mein Problem. Es ist dein Problem. Gott sagt, es ist mein Problem und ich will, dass es dein Problem wird. Es ist ein Problem. Tu nicht einfach deine Augen zu, tu nicht einfach wegschauen. Es ist ein Problem. Ich bin gestern bin ich im Niederdorf und bin in einen Laden gegangen. Und es war so ein Fair-Trade-Laden, aber es hat mich wirklich getöpft. Weil ich habe dort die herumgeschaut, dann war ich bei mir und wir haben coole Sachen gesehen, aber es ist einfach alles nicht unser Budget. Und dann habe ich dort hier bei der Kasse so einen Kleber gehabt, wo drauf ist gestanden, lebe gerecht, kaufe gerecht. Und ehrlich gesagt, ist mir gerade ein bisschen eingefahren, als ich das so angeschaut habe. Wo ich plötzlich realisiert, ich stehe da vor euch mit einem Handempfummel. Und es ist so herausfordernd. Es geht so ans Lebige. Und vielleicht sogar ans Portemonnaie. Oder an meine Haltungen, wie ich mit dem Leben umgehe. Oder wie ich mit mir selber umgehe. Und vor allem mit anderen umgehe. Und das hat mich echt herausgefordert. Und ich glaube, dort hier ist es ein Problem. Und wenn wir unsere Augen zutun, ich möchte euch wirklich sagen, Gott tut nicht Augen zu. Gott ist nicht abwesend im Leid. Im Gegenteil, er will handeln. Gott ist ein Gott, der will handeln. Die Frage ist einfach, durch wer? Gott hat es von Anfang an bis zum Schluss gewählt, mit Menschen zu arbeiten. Und du bist ein Mensch. Also wenn jemand eine Lösung hat, ist es Gott durch dich, durch einen Menschen. Und nicht von oben natürlich, übernatürlich und da batsch und dann ist alles wieder gut. Und das wünschen wir uns manchmal. Das wäre der einfacher Weg. Aber Gott hat immer gesagt, meine Kreatur schaut zur Schöpfung. Ich wähle dich, dass du zu meiner Schöpfung schaust. Und wenn ich Gerechtigkeit in die Welt hineinbringe, ist es durch dich. Und das heisst, wie kann dein Leben aussehen? In der Schule, in der Lehre, in Orten, dass Menschen gleiche Chancen haben. Wenn Leute gemobbt werden, hat die Person eigentlich noch eine Chance? Nein. Weil es gibt ein Mobbing, wo mehrere Personen sich auf eine Person stürzen und er, ja, schaut man halt weg. Oder noch schlimmer, wir machen mit. Aber Gott sagt, nein, halt. Soziale Gerechtigkeit in diesem Fall sieht so aus, dass du die Person wertschätzt. Weil diese Person ist mir wichtig. Und da heisst es plötzlich aufstehen, zu Werten stehen, sich positionieren, auch wenn man selber vielleicht sogar auch verfolgt wird. Also was der Amos hier eigentlich sagt, ist, euer Gottesdienst ist wertlos, wenn er nicht relevant ist. Das ist eigentlich das Fazit. Und ich finde, das ist eine gute Warnung an uns. Warum kommst du daher? Ist es wertlos? Dann musst du gar nicht kommen. Du musst nicht kommen. Weil wenn er wertlos ist, für was verbringst du deine Zeit hier? Du kannst gerade so gut heim schlafen. Aber wenn er relevant ist, hat es Sprengkraft. Und dann wird dieser Raum und diese Gruppe von Menschen kommen in eine ganz andere Kategorie, wo plötzlich fängt sich Potenzial an zu entfalten und dein Leben wird sich verändern. Das kann ich dir sagen. Aber wir sind alle auf einem Weg und wir können ja nicht von oben ab, ich bin jetzt da ein bisschen hoch oben, aber ich möchte mich zu euch stellen und sagen, hey, es ist jeden Tag herausfordernd. Jeden Tag. Weil Gerechtigkeit leben hat mit meinem Alltag zu tun. Mit meinem. Kann ich nicht sagen, ja, du hast es im Griff vom Dollar. Nein, es hat mit meinem Alltag zu tun, mit deinem Alltag. Und darum, wenn Gottesdienst nicht relevant ist, wo wir eigentlich wollen, Gott dienen, Worship ist ja eigentlich Gott dienen, ihn anbeten, und gleichzeitig auch empfangen, dass Gott uns dienen kann. Wenn er nicht relevant ist, ist jeder Worship für nichts. Und Gott möchte Worshipper. Ich stehe heute für euch als Worshipperin. Ich will Gott arbeiten in meinem Leben, durch mein Leben mit ihm. Ich gehe Schritt für Schritt mit ihm. Er ist ein Teil von meinem Leben. Ich will ihn nicht ausschliessen. Ich gehe nicht einfach an einen Ort her und lasse mich, einfach, dass es mir gut geht. Oder mache etwas, damit ich mich besser fühle. Sondern ich will mein Leben nach ihm ausrichten. Aber das kostet etwas. Das ist nicht einfach. In Südafrika, die ersten 4 Jahre, haben wir praktisch keine Frucht gesehen. Und ich kann euch sagen, Gott hat uns richtig in die Wurzeln getestet. Bist du bereit, Menschen zu lieben? Und hier ist es eben spannend, weil der Amos trifft auf Jesus. wenn wir Jesus anschauen als seine Person, also wenn ihr Gott kennenlernen wollt, leset einfach die Evangelien. Lehret Jesus sein Leben kennen, dann werdet ihr Gott sehen. Und was hat Jesus gelebt? Jesus hat gesagt, lieb deinen Nächsten wie dich selber. Lieb deinen Nächsten wie dich selber. Und dann fragen die Jünger, die manchmal nicht ganz draus sind, ja, wer ist denn mein Nächster? Und da bringt er ein Beispiel vom barmherzigen Samariter. Der Samariter und die Juden, das sind überhaupt nicht gut, die sind nicht gut miteinander ausgekommen. Die Samariter war ein anderes Volk und die Juden war ein Volk. Auf die Samariter hat man runtergeschaut, also die waren nicht gut genug. Und da kommt doch der Jude, der verletzt ist, liegt am Boden, überfallen, blutend. Und da kommt der Samariter, der eigentlich nicht einmal zu Gottes Volk gehört, und kümmert sich um den. Und Jesus braucht das als Beispiel, am Nächsten dienen. Das ist das, was ich will, sagt er, dass dir tut. Und da fallen irgendwie alle unsere selbstgerechten und urteilenden Argumente einfach weg. Weil wir sind plötzlich nicht mehr gut genug. Wir sind nicht mehr gut genug, dass wir sagen können, es reicht einfach Christ sein. Es reicht einfach Zugehörigkeit zu haben. Ich bin ja Teil von der GVC, My Church. Hey, komm, cool. Nein, es reicht wie nicht mehr. Weil Gott sagt, dein Leben ist der Gottesdienst. Und das hier ist eigentlich nur der Ausdruck davon, von dem, wo wir equipped werden, um unser Leben zu leben. Also es geht mehr als einfach um einen Sonntag, es geht mehr als um 10 Stunden. Es geht um dein Leben. Und ich möchte euch heute Abend, ihr merkt es, mega herausfordern. Was willst du für ein Leben leben? Was bist du bereit, Gott zu geben? Und dort wird es sich wie scheiden. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, hey, ihr habt mir nicht gedient. Und seine Jünger sagen, was? Sicher haben wir nicht gedient. Und dann sagt er ihnen, ja, aber als ich nackt war, hast du mich nicht gekleidet. Als ich ein Zimmer brauchte, habt ihr mir kein Zimmer gegeben. Als ich hungrig war, habt ihr mir nicht zu essen gegeben. Da sagen die Jünger, hallo, Jesus, wann bist du hungrig gewesen? Du hast doch gar nie ein Zimmer gebraucht. Und Kleider, du bist ja immer angelegt gewesen. Und da sagt Jesus, was du mir im Geringsten da hast, hast du mir da. Und ich glaube, wir sind mega herausgefordert im Moment unserer Zeit. Wir haben Krieg, wir haben Refugees, wir haben Flüchtlinge, die kommen. Wir haben aber auch noch ganz viele andere Leute, die irgendwo Jesus in ihrem Leben brauchen. Und da fragt Gott dich, gibst du zu trinken? Gibst du zu essen? Gibst du ein Bett? Gibst du deine Kleider? Teilst du? Liebst du den Nachbar wie dich selber? Und vielleicht müssen wir dort uns bewusst sein, was Liebe heisst. Liebe vom Ursprung her ist nicht gute Gefühle, tätscheln, hey, du bist so mega cool und ach, ich finde dich super. Liebe ist, die besten Interessen zu suchen von meinem Nächsten. Das ist Liebe. Also was sind die besten Interessen von meinem Nächsten? Auch in diesem Raum. Was ist dein Bestes? Was kann ich dir tun, was das Beste für dich ist? Und nicht, was du willst. Und nicht, was ich jetzt einfach gerade finde, ach ja, ja, das ist jetzt noch gut. Sondern was ist das Beste für dich langfristig? Zum Beispiel in Südafrika, wir geben nicht einfach Kleider raus gratis und schießen sie weg und schießen sie raus oder haben Suppenküchen und jeder kommt und nimmt sein Essen und rennt wieder weg. Sondern wir machen eine langfristige Arbeit, wo wir Menschen im besten Interesse von ihnen stärken. Das heisst zum Beispiel, wenn wir Kleider geschenkt bekommen, was wir immer wieder haben, dann sammeln wir die sammeln und machen einen mega coolen Secondhand-Job. Und zwar schön. Nicht einfach Zeug herschießen und sie wühlen eh drin und dann laufen sie wieder weg. Sondern wir machen es schön. Und ich habe gerade vor ein paar Wochen haben wir wieder einen gehabt, dann hat eine von meiner Mitarbeiterinnen gesagt, ach nein, es ist mega mühsam, sie schießen eh alles auseinander. Ach komm, wir machen doch einfach einen Kleiderstapel. Und dann habe ich ihnen gesagt, nein. Würde vom Mensch ist, dass wir ihnen zutrauen, erstens mal mit Schönheit umzugehen, mit etwas Gutem umzugehen und gleichzeitig, weißt du was? Es soll für sie gut sein. Es soll exzellent sein, weil das schulden wir ihnen. Weil das sind Menschen, die Gott berufen hat, die er ihr Potenzial entfalten will. Da schiessen wir das Zeug nicht einfach her. Und dann machen wir den Secondhand-Jobs schön. Und sie kommen und sie zahlen ganz wenig Geld. Weil sie haben ja nicht viel Geld. Sie zahlen ganz wenig für gute, saubere, schöne Kleider. Auch stylische. Auch Leute im Township möchten gerne modisch sein. Da geben wir nicht die alten Formeln, die niemand mehr will, sondern wir geben unsere Sachen, wo wir finden, nein, das ist cool. Weil sie laufen auch gerne schön rum. Und dann können sie auswählen und durch das, dass sie einen Beitrag geben, gibt es ihnen Würde. Wo sie erstens mal nehmen sie nur, was sie brauchen. Zweitens mal haben sie es gekauft. Drittens Mal laufen sie raus und haben mega Freude in den Sachen, die sie ergattert haben. Und so versuchen wir, eine Arbeit aufzubauen, die langfristig verhält, die nicht einfach rausschiessen ist. Oder wenn man die Bibelstelle von Jesus redet, denkt man, oh, ich muss jetzt gerade alles loswerden, ich muss gerade allen alles geben. Das stimmt nicht. Überleg mal, was ist für die Person am besten langfristig und nicht nur im Moment. Wenn eine Mutter zu mir kommt und sagt, hey, du musst mein Kind füttern, weil wir kein Geld daheim haben. Das habe ich zwischendurch. Kommt dann zu mir, gib meinem Kind Essen, ich habe kein Geld daheim. Dann sage ich dieser Mutter, hey, hallo, komm, jetzt tun wir zuerst mal zusammen anpacken, jetzt tun wir mal zusammen einen Tee nehmen, jetzt tun wir mal über die Situation reden und dann versuchen wir dieser Mutter aufzuzeigen, dass sie eine Verantwortung hat für ihr Kind. Und dass sie zuständig ist, für ihr Kind zu ernähren. Und wenn sie es nicht kann, dann hat sie ja Gründe, weil sie vielleicht in der Droge ist. Oder es hat einen Grund, dass sie noch nie einen Job finden konnte, weil sie nicht weiss, wie Bewerbungen schreiben. Oder es hat einen Grund, dass sie daheim ihrem Mann, ihrem eigenen Freund, vielleicht, wo sie zusammen wohnt, Angst hat, um Geld zu fragen, obwohl er ein Einkommen hat. Da gibt es verschiedene Gründe. Und da versuchen wir, sie auf einen Weg zu nehmen, wo sie dürfen lernen, in Würde gesund zu werden. Und die Möglichkeit zu bekommen, am Tisch der Gesellschaft zu entfaltigen zu leben. Aber das ist natürlich der längere Weg. Es wäre manchmal einfacher, oh ja, nimm das Essen, nimm die Kleider und oh, tschüss, schön habe ich dich gesehen. Ja, einmal sind wir essen in Südafrika, bevor wir kamen. Und da ist einer, wir hatten so ein Takeaway, es hat mega viel gegeben und wir hatten wirklich viel zu viel gehabt. Und dann haben unsere Kinder gesagt, hey, komm, ich esse doch dem Typ dort, der dort am Strassenrand ist, offensichtlich am Betteln. Und ich habe gemerkt, hey, nein, jetzt schieben wir nicht einfach das Essen diesem Menschen über, sondern ich gehe ihn fragen, möchtest du das Essen? Und dann kann er ja oder nein sagen. Und er hat es dann genommen und hat Freude gehabt. Aber das gibt Würde, wenn man sich entscheiden kann. Und Gott hat immer wollen, dass wir uns entscheiden können, du, wie du dein Leben leben willst, weil er wählt, durch dich Gerechtigkeit hineinzubringen. Und wenn wir das Volk Israel anschauen, sie haben nicht gehört. Sie haben auf einmal nicht gehört. Sie haben rausgegeben. Sie haben ihr Leben weitergelebt und Gott hat dann relativ grosse Konsequenzen auf das Volk gekommen. Aber er gibt dir Möglichkeiten, wo du dich entscheiden kannst. Und das ist der Gott, den wir dienen. Ein Gott, der so persönlich ist, der sagt, du, durch dich will ich die Welt verändern. Ich komme nicht von Engel oben ab und bringe alles in Ordnung, sondern du bist mein gewählter History-Maker, der in dieser Welt einen Unterschied machen kann. Und du bist derjenige, der anderen helfen kann, auch auf das Tablar der Gerechtigkeit zu kommen. Auch wenn nicht alle im Leben gleich werden sein. Wir werden nie alle gleich sein. Es werden nie alle gleich viel Geld haben. Es werden nie alle gleichen Job haben. Muss es übrigens auch nicht. Gott hat so eine breite Palette. Aber auch in Armut kann man wachsen. Auch in Armut kann man ein Standbein bekommen, dass man einen Job finden kann, der hoffentlich ein Einkommen generieren für eine Familie. Der wird weniger Geld haben als vielleicht ein Reicher, aber der Reich tut vielleicht eine Firma gründen, die er ihn anstellt. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt so verschiedene Arten und Weisen, wie wir Gerechtigkeit in die Welt hineinbringen können. Ja, das ist die Message, die ich euch heute habe. Unbequem und radikal. Und ich möchte euch einfach einladen, dass ihr schnell eure Augen ein bisschen zutut und dass ihr einfach mal für ein paar Sekunden das setzen und euch fragt, Herr, was willst du mit mir? Was ist mein Teil in dem drin, wo du in meinem Leben und durch mein Leben willst tun? Weil der Gott, den wir haben, schaut auch auf die Erde und ist bitter enttäuscht. Weil er sieht die Ungerechtigkeit, du bist nicht abwesend, aber er ruft dich, um einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Ich möchte dich einladen, wenn du merkst, dass Gott zu dir hat geredet, wenn er etwas bewegt in dir, auch unten, also vielleicht auch herausfordernd, vielleicht auch ein bisschen unangenehm, wenn er in dir etwas aufwühlt, möchte ich euch einladen, vielleicht kann das Worship-Team vorkommen, möchte ich dich einfach einladen, stand doch einfach an dem Ort auf, wo du bist, lass dich auf das ein Und ich möchte einfach mega gerne auch noch für euch beten, dass wenn du merkst, hey, Gott ruft etwas in mir. Er möchte etwas tun in mir und durch mich, um mich. Er möchte Gerechtigkeit in die Welt hineinbringen, in einer Art und Weise, wo nur du weißt, was es wird sein. Aber ich möchte euch einladen, wenn du das merkst, stand doch einfach auf, wo du bist, am Ort, und ich würde mega gerne für euch beten. Ja, Jesus, ich möchte dir einfach die Menschen herbringen, die eine Entscheidung treffen heute Abend, weil du zu ihnen redest. Die sich dir hergeben wollen, in irgendeiner Art und Weise, und wollen das Thema soziale Gerechtigkeit anschauen, tiefer in ihrem Leben. Und wir sind uns bewusst, wir sind auf einem Weg, wir sind nicht irgendwie perfekt und auch nicht dort, wo wir schon könnten sein. Aber Herr, du willst schon etwas anfangen heute Abend und etwas freisetzen heute Abend. Und Jesus, ich bitte dich einfach für die jungen Leute, dass du History Makers freisetzt heute Abend für Sachen, die in die Welt reinkommen durch ihr Leben, in ihre Schulen, ihre Lehrplätze, ihre Arbeitsplätze, ihre Familien, ihre Freundeskreise, ihre Nachbarschaft, Herr, wo du Neues tust und wo du Gerechtigkeit lässt fliessen, wie ein Strom, der nie mehr aufhört. Herr, es bittet über ihr Leben, dass da ein Strom freigesetzt werden kann, wo vielleicht klein ist im Moment noch unbedeutend, aber wo stärker und stärker wird in ihrem Leben. Wo kann Leben verändern, wo kann Familien verändern, wo kann Würde herstellen. Würde, Herr, ich bitte dich für Würde in unserem eigenen Leben und für unser Leben um uns herum, Herr. Herr, wir wollen zur Verfügung stehen und dir sagen, wir brauchen dich auf diesem Weg. Herr, du bist ein Gott, der sagt im Psalm 46, wenn wir nicht wissen, wie wir machen, sollen wir zu dir kommen und du gibst uns den Strom vom ewigen Leben. Und du wirst für uns kämpfen. Und Herr, ich glaube, wir sind in einem Moment, angekommen, wo wir proklamieren und sagen und auch deklarieren, wir brauchen dich, Herr. Wir können das nicht allein, weil Gerechtigkeit allein gemacht führt in Selbstsucht. Und wir wollen nicht wie das Volk Israel enden und einfach nur um uns herumdrehen und Heuchler werden, sondern hey, wir wollen echt sein, real sein, relevant sein in dieser Gesellschaft. Und Herr, ich bitte dich für die GVC, für die My Church, dass es ein Ort wird von der sozialen Gerechtigkeit, wo Menschen verändert dürfen werden, wo sie zugehörig werden, wo sie Belonging erleben, wo sie dürfen zugehörig sein, auch wenn sie noch nicht überall dort sind, wo sie könnten sein. Herr, ich danke dir, Jesus, dass du ein wunderbarer Gott bist, der ruft, der auch manchmal verletzt ist über unser Verhalten und uns wieder zur Einsicht ruft, was wir eigentlich sollen tun in dieser Welt. Herr, ich danke dir für deine Gegenwart, Heiliger Geist. Komm du mit deiner Gegenwart, komm du mit deiner Freisetzung, öffne uns Augen, Ohren, Herz, Hand, Fuß, dass wir dürfen mutig vorwärts gehen. Im Namen Jesus.